Ich freue mich, dass du da bist, lieber Adrian Winkler, bei mir im Podcast. Und ich würde dich gleich zu Anfang bitten, dass du dich selber vorstellst für die, die dich noch nicht kennen, da ich der Erfahrung nach oft einfach, oder wenn jemand anders dich beschreibt, niemand beschreibt es so gut wie du, weil du weißt, wie du dich definieren magst. Und deswegen die Bitte an dich.
Ja, also es ist natürlich erst, sagen wir mal, vom ersten Gedanken her das Einfachste, sich selbst zu beschreiben, weil man glaubt, man kennt sich selbst am besten, aber irgendwie finde ich es paradoxerweise gleichzeitig auch das Schwierigste, sich quasi rauszuzoomen und dann, ja, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Weil man ist ja oft beklebt mit irgendwas, was von außen draufgeklebt wurde, ne? Und ich, wenn ich mich vorstellen soll, dann stelle ich mich ganz oft vor, wer ich denn heute bin. Nicht, wer ich generell bin, sondern wer ich denn glaube, heute zu sein. Und heute bin ich ein Mensch, der sich heute gegönnt hat, noch mal eine halbe Stunde länger zu schlafen und dann aufzustehen, sich die Zunge zu schaben, Öl zu ziehen, Zähne zu putzen, transzendental zu meditieren und dann eine wundervolle Songwriting-Session mit einem Freund zu haben, wo wir 2 Stunden lang eigentlich nur ganz tiefe Gespräche geführt haben, beide auch geweint haben, sehr, sehr, sehr geweint haben und dann eine halbe Stunde lang von diesen 2,5 Stunden Songwriting gemacht haben und da kam sofort ein Song raus. Ist so geil einfach. Und so würde ich mich heute beschreiben als kreativer Songwriter, der seine Emotionen und das, was er erlebt und als Botschaft in die Welt hinausbringt, sich die Musik, der Musik bedient. Und ich bin auch gleichzeitig Podcaster, weil das habe ich heute auch schon gemacht. Ich habe heute auch schon einen Podcast aufgenommen, wo ich versuche, Menschen durch eigene Erfahrung, durch Impulse, die mir so in meinem Leben auch mal nahegetragen wurden, weiterzugeben, um Menschen zum Leuchten zu bringen und bestenfalls für mehr Bewusstheit zu sorgen. Das bin ich heute. Und einer, der heute auch schon die Sonne und die Bewegung genossen hat.
Wow, ich glaube, das ist das coolste, witzigste und tiefste Intro, was wir hier auf dem Podcast hatten. Wahnsinn. Also ich kann es mir richtig schön vorstellen. Ich muss sagen, ich habe in Vorbereitung auf das Interview bei einem deiner Songs auch gleich weinen müssen,
Wow.
weil mich das total berührt hat. Und zwar auf YouTube dein ältester Song Tears in Heaven. Von einem Eric Clapton Cover. Ich habe auch ein Vaterthema. Mein Papa war lange nicht in meinem Leben. Also ich kenne dieses Vermissen. Und bei dir habe ich dann rausgelesen, dass es aus einem anderen Grund war. Und dann musste ich sofort. Es hat mich so berührt heute. Es muss an diesem Tag auch liegen, dass die.
Der ist hochschwingend heute, der ist emotional aufgeladen, habe ich das Gefühl. Jeder ist gerade sehr offen im Herzen und das, also habe ich heute die Erfahrung gemacht. Vielleicht ist es auch so dieses Resonanzprinzip, wenn man sich selbst öffnet, sind andere auch offen. Aber jetzt, wo du es auch erzählst, ja, ich habe heute auf jeden Fall auch viel Erfahrung gemacht, dass Menschen sich mir öffnen, dass und dass einfach Emotionen fließen dürfen und dass dadurch auch Heilung passiert, ne? Also wenn man Dinge anguckt, das hatte ich heute auch ganz lange mit meinem Freund Nico in der Songwriting-Session. Wenn was gesehen wird, ne? Eine Emotion, ein Gefühl, ein Gedanke, wenn das gesehen wird, dann wird es auch sofort direkt sanfter alles. Also sei es auch irgendwie eine Sorge, was ja nichts anderes ist, als sich eine Zukunft vorzustellen, die man gar nicht möchte, wenn man das mal so absurd und abstrakt mal runterbricht, was denn eigentlich eine Sorge ist, ne? Weil in 95% der Fälle ist ja jetzt gerade alles in Ordnung, aber die Sorge ist ja etwas Projiziertes in die Zukunft sozusagen, ne? Also der Säbelzahntiger steht ja eigentlich zu 95% nicht neben dir und du musst irgendwie jetzt handeln, sondern es ist ja irgendwas so, was ist, wenn? Und sobald man das sieht und von der Entfernung betrachtet, da hilft mir Meditation auch sehr, sehr dabei. Und wird das alles spielerischer. Und spielen, ah ja, das ist auch noch etwas, was ich heute bin. Ich bin ein verspielter Junge heute auch. Und zwar ist das für mich auch so ein Lebensziel, der auch zu bleiben, dieser verspielte Junge, der nicht aufhören möchte, irgendwas zu tun, weil es ihm so viel Freude macht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte letztens ein ganz, ganz, ganz schönes Gespräch mit dem André Stern. Kennst du den?
Ja, das ist doch der, dessen Eltern ihn nicht gezwungen haben, in die Schule zu gehen, oder? Wenn
Genau,
er zum
richtig.
Beispiel müde war, weil sie den Grundsatz hatten, unser Kind darf ausschlafen.
Genau.
Und noch einen anderen Grundsatz, glaube ich, ne?
Und genau, also die Eltern haben sich auf die Fahne geschrieben, ich werde mein Kind nie beim Schlafen und beim Spielen stören.
Perfekt, ja, finde ich super.
Es ist so crazy. Und er war nie in der Schule. Nicht nur irgendwie, wann er wollte, sondern er war ja nie. Er war sein ganzes Leben lang nie in einer Schule, spricht jetzt mehrere Sprachen, ist am Instrument hochbegabt. Und das war so ein schönes Gespräch, weil er gesagt hat, es geht immer ums Spielen im Leben. In seinem Leben ging es immer ums Spielen. Und die häufigste Frage, die er immer gestellt bekommt, ist: Ja, was hast du denn dann gemacht, wenn du nicht in der Schule warst und alle anderen waren in der Schule? Also, wie er eben das in seinem wunderschönen französischen Akzent so sagt: Naja, ich habe das gemacht, was alle Kinder machen, wenn man sie nicht stört. Ich habe eben gespielt. Und das mache ich bis heute. Ich so, wow, okay. Grandios, grandios.
Ist tatsächlich auch eines meiner Ziele jetzt die letzten 2 Jahre, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ist kein Wecker. Weil ich finde es auch super wichtig, ausschlafen zu dürfen. Und der Witz ist, dass ich seither so früh aufstehe wie nie. Weil es sind ja manchmal nur ein paar Minuten, wo der Wecker dich eben in der entscheidenden Phase
Ja,
stört.
genau. Ja.
Und seither habe ich die Erfahrung gemacht, eigentlich ein totaler Frühaufsteher. Aber ich darf eben ausschlafen. Und wenn ich dann mal, also meine Philosophie ist, wenn ich denn dann verschlafen oder wirklich zu lange schlafen sollte, dann brauche ich es. Und es
Ja,
ist
genau.
echt selten.
Ja. Ja, das ist so krass, oder was dann passiert, wenn man aus dem Müssen ein Dürfen macht, so, ne? Du darfst aufstehen, wann du willst, nicht, du musst irgendwann aufstehen, und plötzlich wird es sogar früher, ne? Man wacht sogar früher auf, als dann, wenn man müsste, sozusagen, ne? Crazy.
Jetzt sind wir dank deiner Öffnung mit dem Weinen auch direkt schon ziemlich tief eingestiegen. Dass diese Tiefe, die fließt auch durch all deine Projekte. Also die sind im Podcast. Ich habe gesehen, du hast sogar zwei. Das Thema Meditation ist ganz, ganz groß, aber auch die Art der Musik, die du machst, zu spüren. Da möchte ich unbedingt auch drüber reden, weil das ist ja auch heutzutage nicht selbstverständlich und beziehungsweise versteckt man das auch oft hinter Masken. Meine erste Frage an dich wäre, wie du zur Musik gekommen bist. Kannst du dich da erinnern an den Weg?
Ja, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Es war relativ simpel, nämlich mein Vater hatte einen besten Freund, den Olaf, und der hat bei einer großen Plattenfirma bei Universal gearbeitet. Und der hat uns immer das Neueste mitgebracht, was es gerade so auf dem Musikmarkt gab. Und eines Tages ist er bei uns reinspaziert und hat gesagt: Hey, es gibt jetzt eine österreichische Band, die heißt STS. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Und dann hat er das eingelegt und es kam ein Song mit österreichischem Text, und ich dachte mir: Wow, was für ein geiler Song. Ich dachte es mir natürlich auf einer anderen Ebene. Ich konnte es jetzt nicht definieren, so: Wow, ein geiler Song. Da war ich viel zu klein dafür. Ich denke mal, ich war so vielleicht so 5 oder 6 Jahre alt. Aber es hat mich auf jeden Fall so in die Bewegung gebracht. Ich dachte mir: Wow, was für eine Energie habe ich gefühlt. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt: Erkennst du denn das Original? Und ich so: Natürlich, als kleiner Junge, was ist denn ein Original? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und dann hat er gemeint: Naja, ich spiele dir jetzt einfach mal vor. Und dann hat er aus der Schallplattenvitrine so eine Platte rausgezogen. Da waren dann vier Menschen drauf. Es waren die Beatles. Und dann hat er mir den Song quasi im Original vorgespielt. Und das war Help von den Beatles. Nur quasi auf Österreichisch von der anderen Band. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil ich mir gedacht habe, ja, es klingt irgendwie ähnlich, aber ich verstehe irgendwie kein Wort. Aber irgendwie hat beides irgendwie einen Charme. Und es war für mich total faszinierend, dass Musik so interpretierbar ist. Und ich dachte mir, wow, das möchte ich auch können irgendwann. Ich möchte auch irgendwie, so wie ich das denke, Musik interpretieren. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal Gitarrenakkorde gezeigt, also die drei, die er konnte. Und dann habe ich mir noch einen vierten dazu angeeignet. Und dann konnte ich alle Popsongs spielen. Und dann irgendwann bin ich in die Schulband gekommen und da ist was ganz Wichtiges passiert. Und da bin ich bis zum heutigen Tage auch sehr dankbar. Ich denke mal, dass ich jetzt nicht so hier sitzen würde und immer noch in meinem Studio sitzen würde und immer noch Musik erschaffen und live spielen würde, wenn das nicht so passiert wäre. Nämlich, ich bin auf meinen Musiklehrer gestoßen und der ist eines Tages an einem Sonntagnachmittag mit Motorradgeräuschen bei uns vor die Tür gefahren und hat geklingelt und ich habe so aus dem Fenster geguckt, dachte ich mir, mein Musiklehrer, oh Gott, hä? Also ich war doch, ich habe echt viel Quatsch gemacht, aber in Musik habe ich doch gar nichts gemacht, ich verstehe es gar nicht. Dann habe ich aufgemacht und dann hat er gemeint, na, sind deine Eltern da? Und dann hat er sich mit meinen Eltern für 1, 2 Stunden auf die Terrasse gesetzt und ich habe dann von drinnen rausgeguckt wie so ein eingesperrter Hund und wusste gar nicht, was los ist. Und die Quintessenz war, dass sich mein Musiklehrer dann mit meinen Eltern unterhalten wollte, weil er gemerkt hat, dass immer wenn ich in diesen Nachmittagsunterricht Musik hineinlaufe, habe ich so ein Feuer in den Augen und er wünscht sich so sehr, dass das nicht ausgeht, weil er sich in mir so krass sieht und er den Sicherheitsweg gewählt hat und er nicht möchte, dass ich den auch wähle, sondern dass mir meine Eltern die Chance geben, das jetzt mal auszuprobieren sozusagen.
Wow.
Ja.
Wow.
Und das ist so wichtig im Leben und da muss ich immer wieder dran denken, was Worte für eine Macht haben, ne? Also was du alles, oder auch Handlungen, was das für eine enorme Kraft hat, dass du jemanden supportest und dann sich sein ganzes Leben verändert. Wenn du jemandem sagst, das hast du so gut gemacht, richtig, richtig gut, was das alles in den Menschen auslösen kann. Natürlich auch genau das Gegenteil. Worte sind wie Pfeile. Wenn sie einmal abgeschossen sind, dann kannst du sie nicht mehr zurückholen, dann sind die im Fliegen, dann sind die draußen. Dann kannst du zwar sagen, es tut mir leid, aber die sind gesagt. Entsprechend Worte weise wählen ist so, so wichtig, weil die auch einfach Leben verändern können. Und das weiß ich eben aus eigener Erfahrung, wenn sich ein Mensch für einen einsetzt und sagt, na, ich wünsche mir, dass das unterstützt wird. Das ist echt richtig gut, was du machst.
Es
Das
ist auch,
finde ich wichtig.
ja genau, auch überhaupt, dass du gesehen wirst, also auch diese Sensibilität, das überhaupt zu sehen, das Feuer, noch
Ja.
bevor man sich einsetzt, weil auch da kann ich mir vorstellen, dass manchen Lehrern im Laufe des Lebens einfach aufgrund der Anzahl, unglaublichen Anzahl an Kindern, einfach so eine gewisse Gleichgültigkeit vielleicht manchmal durchgeht oder passiert. Das heißt, dieses Gespür noch, das überhaupt wahrzunehmen, dich wahrzunehmen, zu sehen, dass du so brennst dafür, ist auch schon wertvoll.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube einfach, weil wir uns so ähnlich waren, weißt du. Er hat auch als Kind Gitarre gespielt und hat auch Rock-Songs gespielt und so, wie wir in der Schule. Und ich glaube, das hat ihn einfach sehr an sich selbst erinnert. Deswegen hat er da so genau hingeschaut. So, der ist ja wie ich, ne? So nach dem Motto.
Jetzt gibt es ja verschiedene Wege, damit umzugehen als Eltern. Ne, wir hatten ja vorhin André Stern, dessen Eltern haben sich bewusst entschieden, die hatten zwei Grundsätze nur und die haben sie durchgezogen und haben darin vertraut, in seine Fähigkeit. Es gibt aber auch Eltern, die haben ihre anderen Regeln, zum Beispiel, man braucht einen sicheren Job, man braucht dies, man braucht jenes, man braucht Abitur. Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
Naja, meine Eltern, die haben natürlich auch schon immer gesehen, was für eine Leidenschaft da in mir entfacht wurde durch die Musik, weil, ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen nerdig, aber es ist schon so, dass ich einfach ganz lange Zeit bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr gab es nur Musik und Sport. Das heißt, ich bin mit meinen Kumpels gar nie irgendwie so in die Disco gegangen. Das kam lustigerweise später dann. Also war da voll im Verzug so. Und meine Eltern haben immer gemerkt, der ist die ganze Zeit immer nur zu Hause, der ist immer im Keller, der spielt immer Gitarre. Also die wussten schon, wie wichtig das in meinem Leben ist. Es ist nicht nur so gewesen, ne, dass ich die ganze Zeit nur auf der Piste war und nie zu Hause. Und dann kam der Musiklehrer und hat gesagt, er gibt dem mal die Chance, dass er da was draus macht. Also wenn meine Eltern das nicht gesehen hätten, dann hätten die natürlich auch nicht gesagt, ja gut, das probieren wir aus. Und die hätten dann auch gesagt, naja, aber hä? Wir sehen das nicht. Aber durch das, dass meine Eltern das auch mitbekommen haben, war es natürlich so, dass sie gesagt haben, ja, so nach dem Motto, nothing to lose, but a lot to win. Ne? Das heißt quasi, wenn der das mal ein, zwei Jahre macht und dann merkt, ey, es geht gar nicht, dann kann er ja immer noch irgendeinen anderen Weg wählen. Aber es wäre total fatal, es nicht probiert zu haben. Ne? Und Michael Jordan hat es mal gesagt, Fehler kann ich immer akzeptieren, aber ich kann es nicht akzeptieren, es nicht versucht zu haben.
Ja, das stimmt. Ich finde es nicht selbstverständlich, bloß weil sie es sehen. Also ich würde behaupten, ich war viel zu Hause, ich habe den ganzen Tag Musik gehört, ich habe den ganzen Tag nachgesungen, ich habe Texte übersetzt, was damals nicht so leicht war. Da musste man noch ganz schwierig bei Yahoo oder so irgendwie überhaupt was suchen, und dann habe ich im Wörterbuch versucht, die Wörter, die ich rausgehört habe, zu übersetzen. Es ist nicht selbstverständlich, und deswegen ist es besonders schön, dass deine Eltern dich in dem Weg unterstützt haben. Wie ging der Weg für dich weiter? Was wurde aus den 2 Jahren, in denen du probieren durftest?
Aus den 2 Jahren, da war es mir wichtig, durch das, dass auch da mein Musiklehrer eine große Rolle gespielt hat, nämlich meine allererste Aufnahme in meinem ganzen Leben habe ich im Hinterzimmer des Musiksaals mit meinem Musiklehrer gemacht, mit so einer alten Bandmaschine tatsächlich, die er noch aus seiner Jugendzeit hatte. Und da haben wir mit der Schulband dann aufgenommen. Da haben wir dann die Songs, die wir dann da auf den Schulveranstaltungen gespielt haben, haben wir da aufgenommen. Und das war für mich so faszinierend. Da war plötzlich dann schon der Schlagzeuger da und hat das schon eingespielt auf so ein Metronom. Und ich habe den aber gar nicht gesehen. Ich konnte aber auf das auch was spielen, was er schon gespielt hat. Dachte ich mir so, wow, wie cool ist denn das, dass man da Musik quasi erschaffen kann, so wie so ein Haus bauen sozusagen, ne? Und dann habe ich für mich gemerkt, wow, auch das möchte ich. Auch das möchte ich irgendwie können. Ich möchte auch aufnehmen können. Und dann habe ich mir da so viel angeeignet und habe mir dann sogar irgendwann einen Raum gemietet, wo ich dann andere aufnehmen kann. Erst natürlich der Klassiker, so im elterlichen Keller. Und dann habe ich mir irgendwann einen Raum gemietet. Und dann kam ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel. Dann kamen da plötzlich Musiker und dann habe ich die aufgenommen und die haben quasi wie so eine kleine, so ein Mini-Album bei mir aufgenommen, so 5, 6 Songs. Und ich habe dann Mikrofone besorgt und habe das dann überall hingestellt. Und dann kam der Moment, als die wieder gegangen sind, bin ich dann da in diesem Raum gesessen, habe nach draußen geguckt und habe mir dann gedacht, wow. Du verarschst die bis aufs Mark, weil du gar keinen Plan hast, wie das eigentlich alles geht. Du machst einfach irgendwie, so wie du glaubst, dass es geht. Und stellst dich aber hin, als ob du alles unter Kontrolle hast. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sind die weg. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Aufnahmen? Irgendwann fliegt das ja auf, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Aber ich dachte eigentlich, so für meinen Gebrauch reicht es vollkommen. Und jetzt merke ich einfach, ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich möchte das lernen. Ich möchte das von Grund auf lernen. Und dann habe ich Audio Engineering studiert. Dann habe ich das von der Pike auf gelernt, weil ich nie mehr in die Situation kommen wollte, dass ich das Gefühl hatte, hey, ich habe hier gar keinen Plan, was ich mache. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eh das Genialste, weil das kann ich ja für meine Musik auch total geil verwenden, wenn ich dann selbst auch noch produzieren kann und wenn ich weiß, wie das alles funktioniert. Und dann habe ich das gemacht. Und das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, weil ich habe da so viel gelernt, ich habe da so viele Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und ja, ich habe sowohl die Musiktheorie verstanden, als auch dann eben die ganze technische Seite. Und somit, ja, ist das eine Fähigkeit, die heutzutage ja eh Hand in Hand geht, dass MusikerInnen einfach auch die technische Seite so verstehen, dass sie sich unabhängig machen können, dass sie eben niemanden mehr brauchen, um die Kunst nach außen zu bringen. Das ist ja das Geniale in unserer Zeit. Also es ist natürlich ein schmaler Grat. Entweder du isolierst dich und hast überhaupt gar keine Synergieeffekte mehr, so könntest du es auch sehen, oder du sagst, ich bin total selbstbestimmt. Du kannst quasi diesen Umstand aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, ne? Aber das Tolle ist, wenn du sagst, mir fehlt die Synergie, dann kannst du ja proaktiv die anderen Leute noch suchen, aber du bist trotzdem in der Kontrolle, dass du das selbst machen kannst und nicht, ja, wann hat denn jetzt der Dominik wieder Zeit, weil ich wollte mal wieder einen Song aufnehmen, aber der ist ja gerade im Urlaub und so. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
total, total. Genau,
Ja.
du machst nämlich was total Wertvolles jetzt damit. Du unterrichtest das in einem Online-Kurs speziell für Frauen. Das heißt Tonstudio für Frauen. So habe ich dich auch kennengelernt. Ich mag da kurz von mir erzählen. Ich habe eben, weil Musik immer schon eine große Leidenschaft in mir war, ich habe damals den Magix Music Maker mir gebucht.
Ja, Klassiker.
Und heimlich, ganz, ganz heimlich, wenn gar niemand da war, habe ich damit rumgespielt und ein paar Lieder aufgenommen. Also für mich hatte dieses ganze Thema auch viel mit dem, einerseits, ne, ich hatte dann mein Leben, ich hatte dann meinen Sohn, ich hatte mein Studium, man will dann, also ich wollte dann auch fertig studieren, damit ich Geld verdienen kann und sowas. Das heißt, ich hatte dieses eine Leben, was erstmal ganz klar definiert war, aber diese Leidenschaft ging ja natürlich nicht weg, ne? Und das war sozusagen mein Weg, das wenigstens für mich stattfinden zu lassen. Gleichzeitig war, also das eine war natürlich, es war weder damals die Zeit, das wir reden jetzt von Anfang 2000, noch der Raum, also es gab jetzt auch noch nicht YouTube-Tutorials für alles, um mir da, um da jetzt wesentlich was zu lernen. Ne? Also es war einfach Learning by Doing irgendwie, aber ich habe ernsthaft keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie ich das irgendwie schöner klingen lassen kann und so weiter und von Technik keine Ahnung und wie ich das alles hinstelle. Und da jetzt den Bogen zu heute. Du machst was, was mir damals extrem geholfen hätte. Du brichst in diesem Kurs das total verständlich und einfach runter, sodass ich nicht, weil ich will auch gar nicht Audio Engineering lernen, bin ich ganz ehrlich. Aber du erklärst mir, warum ich da 50 Millionen Spuren habe und was ich da alles machen kann und was ich im Nachhinein noch verändern kann. Du zeigst mir das, was ich zwar intuitiv auch rausgefunden habe, aber das nächste Problem ist ja, ich habe ja keine Worte für das, was ich da tue. Gehe ich also zu jemandem und will, dass der irgendwas macht, ich kann es ja nicht mal beschreiben. Du gibst mir also auch Worte dazu. Und das interessiert mich, wie du auf die Idee gekommen bist, einerseits das zu machen, andererseits aber auch, warum die Frauen.
Ja, also irgendwann war der Zeitpunkt natürlich am Start, dass Menschen mich im Studio besucht haben. Ich habe in München auch ganz viel in Studios gearbeitet und da kamen dann Menschen auf mich zu und haben gesagt, hey, kann ich eigentlich das und das vielleicht auch schon zu Hause machen? Dann muss ich nicht immer hierher kommen. Nicht so, ja klar. Dann so, könntest du mir das zeigen? Ich so, ja klar. Und so hat es angefangen, so ganz easy mit, ich zeig mal einem Musiker, wie er zu Hause einfach seinen Stuff aufnehmen kann. Und das hat sich dann so ein bisschen hochskaliert zu Vorträgen oder Workshops. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, weil dieses Frauenthema, na, das ist so spannend, insofern, als dass ich dafür wirklich auch seitenweise Shitstorm bekomme. Und das verstehe ich. Ich verstehe das. So nach dem Motto, Tonstudio für Frauen, was ist das für eine Scheiße? Weil du glaubst wohl, dass wir Frauen das nicht alleine hinbekommen, so nach dem Motto. Also das, da kriege ich wirklich seitenweise E-Mails Oder wenn ich zum Beispiel eine Facebook-Anzeige geschalten habe, da wurden unter diesen Facebook-Anzeigen, wurden, keine Ahnung, hunderte Kommentareweise wurde sich da ausgetauscht und so, was das für eine Frechheit ist. Und ab und zu mal so ein Lichtblick zwischenrein, so, nee, ich finde es voll gut, ich fühle mich da voll angesprochen. Aber ich wusste, dass das nicht mein Thema ist. Ich wusste nicht, dass das, weil ich habe ja niemanden angegriffen. Ne? Das ist ja ein Raum, wo jeder rein kann, der will. Und wer nicht will, alles gut. Ne? Also das, ich zwinge ja niemanden dazu. Und wie das zustande gekommen ist, war sehr, sehr spannend. Nämlich im Rahmen von so einem Workshop war es so, dass am Ende von jedem Workshop gab es immer Q&As, gab es so Fragen und Antworten. Ne? Und da haben sich dann immer die Männer gemeldet. Und es war aber in jedem Workshop, ich glaube, ich habe dann so im Jahr vielleicht so 15 von den Workshops gegeben. Und bei jedem Workshop, egal wo der war, war die Frauenquote sehr, sehr hoch. Also es waren viele Musikerinnen am Start. Nur es war dann so, dass sich bei den Fragerunden immer nur die Männer gemeldet haben. Und am Ende war es vorbei, ich packe mein Zeug zusammen und dann stand immer so eine Traube Frauen, ja, wir hätten auch noch eine Frage. Dann so, hä? Okay, wir hatten ja gerade, ja, nee, aber der eine Mann hat ja schon irgendwas über die Röhre von seinem Amp gefragt. Und wenn ich jetzt frage, was ist denn nochmal genau ein Audio-Interface, das wäre total blöd gewesen. Ich so, nein, natürlich wäre es nicht blöd gewesen, sondern das ist dann ganz oft die eigene, entweder die eigene, das Vorurteil, dass man irgendwie eine blöde Frage hat, weil es hat sonst niemanden den Frauen das Gefühl gegeben. Oder es gibt wirklich teilweise, also das muss ich schon auch sagen, es gibt auch in dieser Männerdomäne schon auch ganz klar so diese augenrollenden Männer, die dann sagen, oh mein Gott, wie kann man denn sowas fragen? Und das muss ja nur einmal passieren. Und dann fragt eine Frau nie mehr, ne? so nach dem Motto, das will ich mir nicht geben, so eine Degradierung. Und außerdem hat mein Vater zu mir schon immer gesagt, na, Frauen und Technik, haha, lustig und so. Das muss ja einmal nur passiert sein, ne? So nach dem Motto. Und durch das, dass das so oft passiert ist und die Frauen dann irgendwann gesagt haben, könntest du nicht mal nur einen Workshop machen, nur für Frauen? Weil dann könnten wir immer alles fragen. Ich so, okay. Und dann kam März 2020. Das heißt, dann kam der Lockdown und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt kann ich ja keine Workshops mehr machen. Jetzt mache ich einfach mal eine Facebook-Gruppe auf. Die heißt irgendwie Tonstudio für Frauen oder Do-It-Yourself-Tonstudio für Frauen. Mhm. Über den Namen kann man stundenlang diskutieren, ob das jetzt irgendwie, weil ich kriege auch noch Nachrichten so nach dem Motto, dass das ein physisches Tonstudio ist, wo man hinkommen kann und wo nur Frauen aufnehmen dürfen. Mhm. Also auch das kriege ich oft. Und dann hat sich diese Gruppe da plötzlich gefüllt. Mhm. Und es kamen immer mehr und mehr Musikerinnen da rein. Und für mich war es wichtig, dass da so ein geschützter Rahmen am Start ist. Und dann kam natürlich auch ganz oft so, ha, ja, warum macht es dann ein Mann? Und da bist du dann quasi der Hahn im Korb, der allen die Welt erklärt. Also ich kriege da alles Mögliche, immer gesagt. Aber letztendlich ist der Antrieb einfach der, dass Frauen in die Selbstermächtigung kommen und merken, dass es gar nicht so schwer ist, mit Technik umzugehen, wie ihnen vielleicht manchmal gesagt wurde oder eben, dass sie viel spielerischer und viel begabter mit Technik umgehen können, als ihnen gesagt wird. So, ja, komm, du bist ja eine Frau. Also, ne, so nach dem Motto, da gibt ja genug so Vorurteile, die einfach so ganz blöd rausposaunt werden. Und da einfach mit aufräumen. Und das war für mich total wundervoll zu sehen, dass plötzlich Musikerinnen zu Hause sitzen und ihre Songs selbst produzieren, wo sie wirklich buchstäblich eben vor ein paar Monaten noch keine Ahnung hatten, was es denn für Mikrofone gibt, was denn ein Audio-Interface ist, was ich denn überhaupt brauche. Und plötzlich fangen die an, ihre Songs mit Drums und Bass zu komponieren und aufzunehmen und zu mischen und dann auch noch zu veröffentlichen. Das war für mich so, okay, wow, richtig cool. Und mich auch nochmal da auseinanderzusetzen mit Musik. Was ist denn die Essenz von Musikproduktion eigentlich? Von allem, was ich gelernt habe. Das ist mit Sicherheit nicht, wie löte ich irgendwie eine Röhre irgendwo neu an, sondern oder wie funktioniert ein Schaltkreis von einem Mischpult und so weiter, sondern die Essenz liegt ganz woanders. Und dann habe ich mir eben diese 5 Schritte überlegt, die eben die Grundlage von Musikproduktion sind, wo ich mir überlegt habe, jeder Song, der im Radio läuft, jeder einzelne durchläuft diese Schritte, diese 5 Schritte. Das ist V für Vorbereitung. Das ist AA für Aufnahmen, also die eigentlichen Aufnahmen. Das ist B für Bearbeitung. Das ist A für Abmischung und M für Mastering. Deswegen heißt die Methode FABAM. Und diese 5 Schritte kann man auch zu Hause ganz einfach selbst umsetzen. Egal, ob man im großen Tonstudio ist oder zu Hause in seiner kleinen Ecke im Wohnzimmer, ist völlig egal. Und dieser Plan, dieser Fahrplan, dieses Backrezept für Musikproduktion, das funktioniert sehr, 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 sehr gut, wenn man sich dran hält, weil es einfach die Überforderung wegnimmt, so was mache ich denn jetzt eigentlich als erstes und was muss ich denn danach machen? Und das war für mich ganz, ganz wundervoll zu sehen, dass da am Ende genau das passiert, was ich eigentlich immer wollte. Die ganze Technik, der ganze Technikschüssel ist ja eigentlich egal. Es geht darum, dass am Ende mehr Musik in die Welt hinausgeht, die Menschen berührt, als zuvor, sozusagen, als wie wenn es das nicht gäbe, die Möglichkeit, der Kurs zum Beispiel. Und das zu sehen, war es für mich so, wow, voll geil, mega, dass das klappt, dass jetzt einfach Songs in die Welt hinausgehen, die sonst ungehört geblieben wären.
Und vor allen Dingen auch von Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht die Zeit haben oder die Lust in ein Studio zu gehen. Also ich zum Beispiel, wenn ich in ein Studio gehen würde, ich habe da keine, da fließt kreativ bei mir gar nichts. Da ist bei mir aus. Wenn ich in meinem Bett liege oder am Schreibtisch oder auf dem irgendwo hocke, kann das was ganz anderes sein. Das zum Beispiel dann in dem Kurs waren Mütter. Es waren, ne, das kann auch ein Grund, warum man vielleicht gerade einfach nicht so viel Zeit hat, irgendwo noch extra hinzufahren. Und auch ältere Frauen, das fand ich auch mega schön. Und ich muss dir ehrlich sagen, also mein Sohn schimpft mich mittlerweile extreme Feministin. Ich führe das mal aufs Alter zurück. Also ich beschreibe mich als Feministin und ich setze mich für Gleichberechtigung ein. Ich habe tatsächlich das bei dir aber gar nicht unangenehm wahrgenommen. Ich muss dir sagen, Tonstudio für Frauen, ich habe sofort verstanden, was es ist. Und ich habe mich nicht so gefühlt, als ob mir jetzt ein Mann die Welt erklärt. Ich finde ehrlich gesagt auch das Logo voll schön mit diesem weiblichen Symbol, mit dem Ankh da drin. Also man hat gleich so das Liebevolle und Schöne gesehen. Das ist das, was mir oft fehlt bei diesem ganzen Technikkram. Ich glaube, das hatte ich damals in dem Kurs in der Community auch gesagt. Wenn es nicht schön ist, wenn du mir da, also ich war auch schon in Tonstudios mit Männern, wenn da 50 Milliarden Kabel sind und Dreck auf dem Boden, tut mir leid, da geht bei mir einfach gar nichts.
Ja, klar.
Wenn ich hier aber mein hübsches Mikro habe und meinen schönen Laptop und die Kabel sind auch hübsch und irgendwie und dann stehen da noch ein paar Pflanzen, ist es einfach für mich was anderes. Und du hast mir oder du hast uns da ja auch gezeigt, hör zu, du hast die Wahl, das total ganz, ganz hohe Qualität mit den und den und den Tools zu machen. Du kannst aber auch ganz easy, theoretisch, sogar mit einem Tablet oder Handy, Laptop, keine Ahnung, mit billigsten, sag ich mal, Equipment auch schon mal losstarten. Du musst nicht High-End von allem haben. Und das ermächtigt tatsächlich. Und für mich war auch ein großes Kriterium, ich wäre sonst auch nicht in die Community gegangen, wenn da Männer gewesen wären. Also muss ich
Ja,
ehrlich
schon.
sagen, weil bei mir auch die Hürde ist, weil ich allein schon, wenn ich sage, ich möchte es schön haben, da lachen mich auch schon. Also da wird ja erstmal schon mal gelacht. Aber eine Frau lacht da nicht, die verstehen es eher und sagen, ja, stimmt eigentlich, warum ist das nicht viel schöner, das Equipment, ne? Und da muss ich schon sagen, ist es in dem Sinne auch ein Safe Space, wie gesagt, wo sich viele geöffnet haben, wo ich mir sicher bin, dass sie sich sonst nicht öffnen würden.
Ja, das ist so schön, weil das war genau der Gedanke dahinter. Und wenn ich das dann höre, dass quasi genau das auch Früchte trägt und dass es genauso aufgenommen wird, wie ich es versucht habe zu senden, dann ist es einfach ganz wundervoll. Danke auch dafür, dass du es teilst.
Okay, also wir haben jetzt erfahren, wie du zur Musik gekommen bist und auch, dass du das dann gelernt hast, weiterzugeben und auch erkannt hast, welche Hürden Menschen, aber auch Frauen haben können, selber Musik zu machen. Kannst du vielleicht noch mal ein paar andere Hürden? Gibt es noch andere Hürden außer Technik, die die Menschen davon abhält, kreativ zu werden und sich zu trauen, Musik zu machen oder sie auch zu präsentieren?
Ja, ganz klar, Angst vor Verurteilung, das haben wir alle, ne? Also Angst, nicht gut genug zu sein. Wir leben einfach in der Zeit, wo der Vergleich so ungesund geworden ist, weil jeder sich durch Social Media immer nur so perfekt präsentiert, dass man sich denkt, alle anderen haben perfektes Leben, wie es meins. Meins ist voll das Chaos, so nach dem Motto, ne? Und deshalb glaube ich, dass ganz viel Musik ungehört auch bleibt und Menschen sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, weil sie einfach Angst haben vor, ja, vor ungefragtem Feedback, vor Verurteilung. Und es ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob ich etwas beurteile oder ob ich etwas verurteile. Ne? Das ist ja einfach ein ganz, ganz krasser Unterschied. Weil wenn, ich habe auch schon ganz oft gehört, ja, du beurteilst immer gleich. Dann sage ich, naja, aber wenn ich nicht beurteilen würde, dann würde ich ja nicht mal aufstehen. Na, so nach dem Motto, ne? Also ich beurteile jetzt, es ist Zeit aufzustehen, dann beurteile ich jetzt, es ist jetzt Zeit, mir was anzuziehen. Wenn ich das alles nicht machen würde, dann würde ich einfach nur irgendwie liegen bleiben den ganzen Tag. Aber verurteilen ist ja übergriffig. Ne? Das ist ja quasi dem anderen irgendwie zu sagen, wie schlecht er etwas gemacht hat oder eben dieses sich über jemanden stellen. Und ich glaube, dass das mit dem ungefragten Feedback auch einfach eine Volkskrankheit ist. Na, also auch in der Gruppe habe ich das mal gehört, dass eben eine Musikerin ihren Song einfach nur mal in einer kleinen Community, in so einer Facebook-Gruppe geteilt hat, so hey, ich habe einen eigenen Song gemacht. Und da gibt es einfach Menschen, die sagen, wow, mega cool, geil, und kannst du voll stolz auf dich sein. Und dann gab es aber auch eben, jetzt zum Beispiel in dem Fall war es auch wieder ein Mann, der dann gesagt hat, ja, ganz nett, aber da hast du bestimmt irgendwie billige Wandler in deinem Interface verwendet. Ich würde dir empfehlen, beim nächsten Mal die und die und die Wandler zu kaufen. Dann klingt das alles noch viel transparenter. Da wird sofort alles so technisch dann. Und dann war das bei ihr auch ganz viel, viel, viel positives Feedback. Aber dann kam einer, der gesagt hat, ja, das ist irgendwie ja ganz nett, aber das kannst du technisch ja noch viel besser machen. Und dann wird man sofort unsicher. Okay, oh, was ist das jetzt gut oder nicht? Oder kann ich dann nochmal irgendwie Musik rausgeben, ja oder nein? Das heißt, ja, also dieses, ich glaube einfach, dass das die größte Angst generell von Menschen der heutigen Zeit ist, Angst, verurteilt zu werden von außen. Und da gibt's, ja, natürlich auch Strategien und Maßnahmen, sich da resilienter zu machen. Ohne
Ja, genau.
Frage.
Das wollte ich mich jetzt fragen. Wie hast du das geschafft oder wie gehst du damit um? Wir haben ja gerade schon gehört, allein, dass du das Tonstudio für Frauen nennst, hast du ja auch schon ungefragt Verurteilung erlebt. Machst ja trotzdem weiter, ne? Und vielleicht auch, ich sag mal, du hast eine Mischung an Projekten, die finde ich schon besonders. Auch die Themen deiner Musik, kommen wir gleich noch drauf. Musik, Meditation kommt zwar immer mehr, aber es ist eine Mischung, sag ich mal. Es ist jetzt nicht, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist, also wie schaffst du das? Da zeigt man sich ja auch so viel. Du zeigst dich damit auch total. Und machst dich da mal natürlich angreifbar. Wie gehst du damit um, mit dieser Angst?
Ich habe für mich einen ganz einfachen Trick mittlerweile. Oder es ist gar kein Trick, sondern es ist einfach eine Philosophie. Und zwar, früher war es so, dass ich Menschen was vorgespielt habe und während ich was vorgespielt habe, habe ich mich schon erklärt. Ja, aber das ist ja noch nicht ganz fertig und ja, und da hinten kommt ja dann nochmal irgendwie nochmal ein weiterer Gesang und da musst du dir vorstellen, dass das noch dazu kommt und so. Also ich habe quasi mich schon während des Vorspiels gerechtfertigt, dass es noch nicht geil ist in irgendeiner Form. Und da habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich mache alles so lange, bis ich es selbst abfeiere und mir denke, yes, hey, ich finde es selbst voll geil. Und ab dem Zeitpunkt war mir alles völlig egal, was das Außen sagt. Weil es war mir immer nur dann ein Dorn im Auge und war für mich verletzend, wenn ich selbst schon gewusst habe, so, ah ja, das ist, ja, so richtig bin das nicht ich und so richtig gut habe ich es auch nicht gemacht, sondern eher so nur auf einer Arschbacke und so und dann zwischen Tür und Angel und so. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, das klingt jetzt aber nicht so, und dann so, ja, scheiße, ich habe es eigentlich selbst gewusst, so nach dem Motto, ne? Aber jetzt ist es so, ich kann alles hinlegen und sagen, hörst dir an, wenn es dir genauso gut gefällt wie mir, dann ist alles cool. Wenn nicht, ist auch alles cool. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich
Und
werde mir das
das,
als Mantra aufnehmen und mir selber immer wieder sagen, weil ich bin noch nicht
ja.
an dem Punkt. Ja.
Ja, also das ist wirklich etwas, was ich für mich als feste Methodik, als feste Philosophie implementiert habe. Ich mache es. Alles mache ich so lange, bis ich selbst sage, wenn ich jetzt auf Play drücke, ob es eine Meditation ist, ob es ein Podcast ist, ob es ein Song ist, egal. Ich setze mich hin mit breiter Brust und sage, das habe ich gemacht. Und nicht so, ah ja, aber nee, pass auf, Erklärmodus,
Entschuldigung,
ne?
dass ich dir ein Lied gemacht habe, so.
Genau.
Oder
So, nee,
Entschuldigung,
das.
dass ich dir einen Kurs gemacht habe. Ja.
Genau. So, nee, das habe ich gemacht. Ich bin stolz drauf und jetzt kannst du eigentlich im Prinzip sagen, was du willst. Es wird an der Meinung, dass ich das total toll finde und ich stolz darauf bin, wird es nichts ändern.
Echt
Und
schön.
das ist das, was für mich eine ganz, ganz, ganz große Resilienz aufgebaut hat gegen Feedback von außen.
Mega.
Ja.
Wie gesagt, ich werd mir so Affirmationen dazu aufnehmen.
Sehr gut.
Ist eine super Einstellung. Mir gelingt es tatsächlich nicht und als oder nicht immer, noch nicht immer. Und als ich so das erste Mal so eine Art Shitstorm hatte, ich kam darauf gar nicht klar. Ich habe dann erstmal ein paar Monate geschmollt. Deswegen finde ich
Kann ich
es
sehr gut
sehr,
nachvollziehen.
sehr inspirierend. Ja, genau,
Ja.
besonders wenn man eigentlich eine gute Absicht hatte, dann so missverstanden zu werden. Aber es ist eine schöne, schöne Einstellung. Und ich glaube, sie ist auch richtig, weil wir sind so kurz hier auf diesem Planeten. Es ist viel zu schade, die Zeit. Weil immerhin ist man selber derjenige, der gerade einen Song gemacht hat, die anderen meistens nicht, ja, oder die
Ja.
irgendwas produziert, gemacht haben für andere und die anderen meistens nicht. Ja.
Ja, genau. Weil dann, wenn man sagt, ja, das mache ich irgendwann, dann wird das irgendwann schnell auch nie. Und das ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein schmaler Grat, dass man nicht dem Perfektionismus verfällt. Dass man nicht sagt, oder vielmehr, dass man irgendwann auch sagt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt ist es so gut, wie ich es nur machen kann. Und alles als Momentaufnahme zu sehen. Es kann sein, dass ich das in einem Jahr wieder höre und mir denke, oh krass, boah, da hätte ich ja irgendwie die Drums noch viel lauter gemacht oder anders, oder ich hätte es anders gesungen oder ich hätte einen anderen Text geschrieben oder wie auch immer. Aber ist egal. Zu dem Zeitpunkt war es, wie es immer so schön heißt, meine ideale Realität. Es war so gut, wie ich nur konnte, habe ich es gemacht. Und da hake ich das Ganze jetzt als Momentaufnahme ab und schicke es in die Welt hinaus. That's it. Und dann let it go, weißt du? Und dann nicht dieses, ja, klar, man kann ein Projekt noch 100 Mal öffnen und sagen, das lasse ich jetzt nochmal liegen. Und ja, dann mache ich das irgendwie nochmal in einem halben Jahr auf. Und dann, genau das ist der Prozess, dass es nie fertig wird, weil man sich ja selbst auch immer weiterentwickelt.
Ich,
Nein.
ja, ich, sorry fürs Unterbrechen. Ich habe gerade
Nee,
im
alles
Kopf,
gut.
Rihanna oder Beyoncé von heute. Wenn man
Genau.
die jetzt vergleicht mit vor 10, 20 Jahren, dann
Ja,
denkt man,
genau.
naja, süß, sie hatte so ein süßes Stimmchen damals, aber das ist ja natürlich noch nichts. Wenn die
Ja.
damals nicht gesagt hätten, ja, jetzt mache ich es aber erstmal so,
Genau.
wäre das auch ein Verlust gewesen für viele.
Ja.
Ja.
Genau. Und man kann es sogar auf YouTube, glaube ich, hören oder so, gibt es Ed Sheeran-Aufnahmen, wo er irgendwie 14 oder 15 war. Und es ist grausig. Es ist grausig und es spielt ja auch selbst öfter mal vor.
Stimmt,
Also, oh,
ja.
das ist echt furchtbar, sagt er über sich selbst, ne? Aber 3 Jahre später hat er schon A-Teams geschrieben, ne? Also so dieses einfach Welthits geschrieben. Das heißt, binnen 3 Jahren kann so viel passieren. Aber wenn er nicht mit 14 gesagt hätte, ich fange überhaupt mal an und ich nehme mal ein Video auf und ich stelle das mal irgendwie ins Netz. Jetzt lacht er drüber und sagt, oh Gott, das ist so furchtbar. Aber es war wichtig, dass er es tut und dass er von dort aus weitergehen kann, dass es mal so ein Benchmark gibt. So, das ist jetzt gerade so und in einem Jahr ist es vielleicht wieder anders. Aber wenn du quasi immer wartest, dass es perfekt ist, naja, jetzt noch nicht, na, jetzt noch nicht, ja, jetzt noch nicht, ja, wann ist denn dann jetzt? Na, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendwann auch sagt, jetzt ist gut, raus.
Danke, danke,
Nächstes.
danke für
Besser
den Tipp. Ja,
machen.
genau. Das ist echt, echt nochmal wertvoll zu hören. Ja, mega schön.
Das ist so wichtig.
Ja.
Weil dann gibt es ja auch sowas wie wirklich eine hörbare Weiterentwicklung. Wenn du dann erst nach 20 Jahren mal irgendwas droppst, dann so, okay, ja, das war jetzt das Erste. Und in 20 Jahren gibt es wieder das Neueste oder das Nächste. Na, also man möchte ja irgendwie auch als Hörerin möchte man ja auch den Progress von dem Artist irgendwie miterleben. So, na, okay, geil. Coldplay vor 25 Jahren und heute. So, und es ist krass, was die irgendwie, wie anders die jetzt vielleicht auch Songs schreiben und so. Das ist ja für die Leute voll geil auch, dass sie da mit können.
Ja, voll. Voll.
Ja, das ist mein Tipp. Und deswegen, auch im Songwriting ist es ehrlich gesagt so. Alanis Morissette hat mal gesagt, wenn der Song nicht innerhalb von 20 Minuten so steht, dass sie in einem Klavier eigentlich fast fertig spielen kann, weg, Tonne, nächster.
Wow. Wow. Ja. Sehr cool.
Ja.
Ja. Dankeschön.
Ja, liebend gerne.
Ja. Ich mag jetzt noch über deine Musik sprechen, weil du hast so ein Leitmotiv, das durch alles sich zieht. Also es geht ganz viel um Natur. Es geht ganz viel um diese, ich würde es Rückbesinnung oder ich weiß nicht, Verbindung nennen, weil du auch, also auch dein Podcast zum Beispiel, da drückt sich das auch aus. Oldest Soul, das eine Lied, Oldest Soul, da geht es um Mother Nature. Also ganz viel diese Naturelemente und du hast auch ein Meditationsalbum. Und da habe ich gelesen, dass du seit über 10 Jahren, und das ist wahrscheinlich auch schon ein älterer Text, meditierst, was ja auch ziemlich früh ist. Also viele machen es ja jetzt, aber das war ja jetzt auch nicht immer so. Das interessiert mich total. Diese Themen, wo kommen die bei dir her? Warum sind die dir so wichtig, dass sie sich überall durchziehen?
Naja, also es ist wirklich so, seitdem ich ein kleiner Junge bin, es war schon ein bisschen so, wie André Stern gesagt hat, na, ich konnte nicht anders als immer nach draußen zu gehen. Also wirklich, so buchstäblich, wie man sich so vorstellt, auf Bäume klettern, Fußball spielen, rumrennen, Fahrrad fahren. Und es war für mich so wichtig, einfach immer draußen zu sein und diese Verbindung zu spüren. Auch immer barfuß, heute auch immer noch barfuß. Ich lauf auch durch München barfuß, weil es einfach so geil ist, sich zu erden. Ich finde es so, so toll. Und irgendwann habe ich verstanden, dass die Reise von innen nach außen geht, dass das Außen immer ein Spiegel ist von dem, wie es in mir aussieht. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass sich mein Umfeld auch insofern verändert, wenn ich mich erstmal verändere. Na, weil die meisten versuchen, ihr Umfeld zu verändern oder das Außen zu verändern. Also quasi eigentlich eher die Wirkung ständig zu verändern, aber nicht die Ursache. Und die Ursache ist für mich innerer Frieden, innere Ruhe, innere Freiheit. Und das Geilste ist ja, dass die von nichts abhängig ist. außer von der eigenen Entscheidung, sie herbeirufen zu wollen und sich darum zu kümmern. Ne, Karma heißt Handlung übersetzt und bedeutet ohne eine Handlung, also erst war der Gedanke, dann war das Wort und dann war die Tat. Und der Gedanke und das Wort nützt gar nichts. Erstmal. Mhm. Und die Amerikaner und Australier sagen so schön, walk your talk.
Mhm.
Mhm. Das heißt, ja, mach dann auch das, was du sagst, was deine Worte sagen. Und man kann sich noch so oft vornehmen, ich möchte weniger Stress haben, ich möchte mehr innere Ruhe haben, mehr Ausgeglichenheit. Aber wenn du alles so weitermachst, wie als quasi auf der Ebene dich weiter bewegst, wo alles entstanden ist, womit du vielleicht unzufrieden bist. Einstein hat es auch schon gesagt, na, du wirst keine Lösung auf der Ebene finden, auf der sie entstanden ist, sondern auf einer anderen. Also musst du irgendwas verändern. Und da habe ich für mich irgendwann gemerkt, ich habe dann angefangen mal mit ganz klassisch Headspace. Kennst du das auch?
Mhm,
das ist so eine Meditations-App.
Genau. Ich glaube, Erika Badu hatte da sogar mal eine einstündige Meditation drauf. Deswegen habe ich es dann, glaube ich, gekauft.
Ah ja. Mhm.
Ja.
Mhm. Und das habe ich dann lange Zeit mal gemacht, weil das war so spielerisch.
Mhm.
Das war auch ein bisschen so Gamification. Man musste dann irgendwie so Running Streaks machen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, 14 Tage meditiert jeden Tag und dann haben sich die Punkte so ausgefüllt und so. Und dann wollte man aber auch nicht, dass da ein Punkt irgendwann oder dass es wieder von vorne losgeht. Deswegen habe ich dann jeden Tag irgendwie meditiert und da konnte man sich ja voll viel auswählen. Und da habe ich gemerkt, das macht einfach was mit mir. Und zwar ist es, das sage ich immer wieder, wenn es um Meditation geht, manchmal habe ich das Gefühl, dass Meditation für viele Menschen wie ein To-Do auf der Liste ist. Ich muss ja heute noch meditieren.
Mhm.
Ja, muss ich ja schnell meditieren.
Wecker, ja. 5 Minuten.
Oh, genau, ja cool, alles klar. Meditiert habe ich jetzt auch schon. Aber ja, was muss ich jetzt noch alles machen? Weißt du, was ich meine? Und für mich ist Meditieren wie das Training für die Meisterschaft.
Ja.
Die Meisterschaft ist ja der Alltag. Das ist ja quasi, das sind ja, wenn du 20 Minuten meditierst, dann ist ja die Meisterschaft, sind ja die anderen 23 Stunden und 40 Minuten. Und Meditation hat ja quasi, na, also 6 Sätzen, heißt quasi Themaverfehlung, wenn du 20 Minuten sitzt und bist du völlig in deiner Ruhe und dann bist du wieder draußen und es ist einfach nur noch Chaos und du bist wie so ein aufgescheuchtes Huhn, das einfach durch die Welt läuft. Und für mich ist der Main Benefit von Meditation, ist das, was es für einen Impact auf mein Leben hat, außerhalb der Meditation.
Hm.
Ich kann mich in so vielen Bereichen einfach dann neben mich stellen und mich ganz kurz mal rausnehmen, mich beobachten in der Situation. Und das schult man, diesen mentalen Muskel trainiert man in der Meditation. Deswegen habe ich für mich gemerkt, dass das so ein wichtiger Bestandteil ist in meinem Leben. Und ich habe auch vorher noch kurz meditiert, bevor wir jetzt hier gesprochen haben, war ich im Park und bin dann so Schritt für Schritt einfach auch in verschiedene Meditationsarten reingegangen und habe eben auch angefangen mit der geführten Meditation, mit Fantasiereisen. Das ist alles wundervoll zum Einstieg, weil viele Menschen schaffen es ja gar nicht, weil sie teilweise auch Angst haben,
mhm,
jetzt mal nichts zu machen oder irgendwie sich fallen zu lassen, mal loszulassen, mal jemandem zu lauschen, einfach mal ruhig zu sitzen. Das sind ja auch Dinge, die wir teilweise auch gar nicht mehr können, weil wir so getrieben sind. Wir müssen ja schnell irgendwie noch alles fertig bekommen, ne?
Mhm.
Was auch immer.
Man kommt ja auch in eine andere Hirnfrequenz. Ich glaube, Theta.
Ja,
wo
genau.
Dann alles aufploppt, was man nicht hören will und nicht fühlen will und
ja,
alles,
genau,
was man noch irgendwo an To-Dos hat. Und ich glaube, also ich kenne das selber von mir, ich kann diese stillen, nur rumhocken Meditation geht bei mir gar nicht.
Mhm.
Ich habe für mich den Weg gefunden, spazieren mit der Absicht zu meditieren.
Mhm.
Ich brauche diese Bewegung, weil sonst bei mir, also mir tut es nicht wirklich gut,
mhm,
bisher. bis jetzt. Ich finde es auch total wichtig, dass man sich das erlauben darf, ein bisschen rumzuspielen. Was passt denn zu einem? Ne? Und wenn es die geführte Meditation ist, oder manche mögen es dann noch mit Musik dazu, manche eher nicht, manche brauchen nur ein paar Glöckchen ab und zu. Oder eben, ich brauche das Spazieren, mir tut das, ich habe für mich herausgefunden, das tut mir sowas von gut in Summe, dass es für mich diesen Effekt hat. Dass der Kopf ist danach frei, ich habe mich geöffnet, geweitet, einen ganz anderen Blick, ja. Und finde es auch super wertvoll. Und wie du sagtest, es ist eine tägliche Übung, die auch ich mache.
Ja, voll. Und rein theoretisch kannst du ja alles meditativ machen. Du kannst ja auch meditativ Gurken schneiden. Na, also meditativ bedeutet ja nur, dass du im Hier und Jetzt gerade mit vollem Bewusstsein das machst, was du gerade machst.
Stimmt,
Ich
ja.
kann ja auch meditativ jetzt mit dir sprechen.
Ja,
Und
stimmt.
das ist ja alleine nur damit auch schon getan, dass ich mir jetzt nicht währenddessen denke, ja, okay, während du jetzt von deinem Spaziergang erzählst, denke ich mir, naja, stimmt, ich muss ja die Waschmaschine auch noch ausräumen. Weißt du, das sind die Sachen, die wir meditativ jeden Tag machen können. Und
Ja.
das ist nur eine Sache der Entscheidung, des Bewusstseins, ne? Mir gelingt es definitiv nicht, über den ganzen Tag hinweg immer nur alles meditativ zu machen. Aber immer mehr und mehr. Und ich merke, dass diese Momente in meinem Leben die sind, die am Ende die wahren magischen Momente waren, an die ich mich immer erinnere, wenn ich etwas mit vollem Bewusstsein gemacht habe und voll aufgesaugt habe. Das sind dann die Gänsehautmomente im Leben, wo man nicht mal irgendwie Dinge parallel macht oder so. Na, Essen, alleine Essen kann so unfassbar meditativ sein. Wenn man sich eine Kerze anzündet, sich was Schönes kocht und sogar das, was man gekocht hat, schon meditativ gemacht hat. Hey, alleine schon, dass man sich denkt, vielen, vielen Dank, lieber LKW-Fahrer, lieber LKW-Fahrerin, die diese Gurke in meinen Bioladen gebracht hat, dass ich sie da wegnehmen kann. Danke für die Person, die sie da eingeräumt hat. Danke, dass ich es mir leisten kann, eine Gurke zu kaufen. Danke für die Erde, in der sie gewachsen ist, für den Bauern, der sie geerntet hat und so weiter, und dass sie mich jetzt nährt. Danke dafür, während dem Schneiden. Und damit diese Dankbarkeit am Ende, das auch zu essen. Weißt du, wenn wir das alles so machen würden, das wäre ja so crazy einfach, was wir für Glücksmomente kreieren. Nur mit einem, in Anführungszeichen, mit einer Selbstverständlichkeit, wir Privilegierten hier bei uns, dass wir Essen zu uns nehmen. Ne? Alleine das kann zu hirnverbrannten Glücksgefühlen führen, dass man sich denkt, ich flippe jetzt aus, obwohl eigentlich quasi nur eine Bowl in Anführungszeichen vor mir steht. Aber es ist so mega.
Ich fühle das voll. Ich habe tatsächlich, der Schlüssel war für mich auch die Dankbarkeit eher. Ich habe das ein halbes Jahr mal, ich habe mich total dagegen gesträubt, aber ich hatte eine Coachin, die hat darauf bestanden. Ich sollte jeden Abend 10 Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin. Und erst war es für mich so ein To-Do, wie du es gerade beschrieben hast. So, och, ja, okay. Und dann habe ich gemerkt, hey, das macht was mit mir. An einem Tag, wo ich abends denke, alles ist schiefgelaufen, überhaupt nichts ist schiefgelaufen. Das war 3, 4, 5, 6 Stunden waren wunderbar und eine Sache ist schiefgelaufen, ja. Und ich habe mittlerweile, das feiere ich für mich, ich kann mich so daran erfreuen, jeden Morgen, dass ich ohne Wecker aufstehen darf. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich das darf. Ich freue mich jeden Morgen während mein Kaffee. Also, dass die Bohnen da sind, also der Zimt und meine Hafermilch und dieses kleine Ritual. Und das ist tatsächlich für mich auch, da spüre ich diesen inneren Frieden. Und das stimmt, diese Dankbarkeit kann man fast immer in sein Leben holen.
Total.
Eine
Es
Entscheidung.
gibt den schönen Spruch, man kann nicht für alles dankbar sein, aber man kann immer für etwas dankbar sein.
Ganz genau.
Also da finden wir immer etwas.
Ganz genau. Ganz genau. Ja.
Und
Und wenn es.
Dankbarkeit ist mitunter das hochschwingendste Gefühl, was wir in uns erzeugen können. Es gibt drei Stück. Es gibt die Wertschätzung, die sehr hochschwingend ist, wenn man Wertschätzung eben auch Dingen oder Menschen gegenüber einfach auch äußert. Es gibt die Dankbarkeit und es gibt Liebe. Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit, das sind die hochschwingendsten Gefühle, die wir in uns einfach nur erzeugen können. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, da fällt mir auch noch dazu ein, dass es unserem Verstand und dem Gehirn völlig egal ist, ob du das jetzt gerade total gerne machst, sondern alleine durch das, dass du es immer wieder machst, ne, ist quasi wie so eine Autobahn im Kopf legen. Und irgendwann denkt sich das Unterbewusstsein, okay, jetzt höre ich so oft mit diesem Danke, Danke, Danke und Dankbarkeit und so weiter, da muss ja wohl irgendwas dran sein. Und es ist völlig egal, ob du das gerne machst oder nicht. Wenn du es
Genau.
regelmäßig machst,
Ja.
irgendwann ist es so in deinem Unterbewusstsein, dass es zwangsläufig energetisch was mit dir macht.
Ganz genau. Ganz genau. Also ich mittlerweile brauche ich das Buch nicht mehr, wo ich das aufschreibe, weil ich habe über den Tag verteilt viel mehr als die 10 Momente, wo ich dankbar bin. Und auch jetzt bin ich total dankbar für dieses wunderschöne Gespräch.
Ja, ich auch.
Hier, dass mein WLAN funktioniert hat, dass es Technik und Strom gibt und so weiter, da bin ich mega dankbar. Ich mag zum Abschluss noch von dir hören, worauf wir uns freuen dürfen. Also du hast vor kurzem erst einen Song noch veröffentlicht, Die Welt singt für dich, mit Seum und Kurt Tepperwein heißt er, glaube ich. Ne? Das ist also neu rausgekommen und ich weiß auch, dass der Kurs nochmal neu veröffentlicht wird oder wieder geöffnet wird. Genau, lass uns gerne daran teilhaben, worauf wir uns, was jetzt gerade so ansteht bei dir aktuell.
Ja, voll gerne. Ja, das mit dem Song war auch so krass. Der Kurt Tepperwein ist 91 Jahre alt.
Ach wow, das wusste ich nicht. Ich kenne
Ja,
ihn
ja.
nur so ein bisschen vom Sehen.
Ja.
Okay, wow.
Also es ist eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Und mein lieber Freund, der Seum, hat schon öfter mal Kontakt mit ihm und seiner Frau gehabt. Und was da passiert ist, er hat schlichtweg einfach nur eine Sprachnachricht geschickt, der Kurt Tepperwein, mit
Oh.
seinen Gedanken über, auch über Dankbarkeit. Und daraus haben wir dann quasi Schnipsel rausgenommen und haben dann zuvor immer eine Textzeile, eine Rapzeile komponiert, die der Kurt dann quasi aus seiner Sprachnachricht komplettiert hat. Und
Wow.
ich habe dazu den Chorus geschrieben und habe dann den auch ganz simpel aufgenommen. Ich habe dann auch noch meine Gefährtin dazu eingeladen, dazu zu singen und so und ihre Schwester. Und es war ein richtig schönes Herzensprojekt. Und es ist in so viel Leichtigkeit entstanden. Aber angefangen hat alles mit einer Sprachnachricht von Kurt. Und aus dem haben wir dann einen Song gemacht.
Wow, das wusste ich nicht. Das ist ja mega schön. Ja.
Ja, voll. Und genau, also das ist tatsächlich eine schöne Co-Kreation, die von Seom ausgeht und wo ich wirklich auch dankbar bin, dass ich da dabei sein darf. Und vor allem mit Kurt auch echt ein schönes Interview. Das kommt tatsächlich, weiß ich gar nicht, also morgen, heute haben wir den 7. September, wo wir das aufnehmen. Morgen am 8.
Ach,
September
wow.
kam bei mir im Podcast, ich denke mal, dass dieses Podcast-Interview später kommt,
Das kommt später, ja.
genau,
Ach, wie schön.
kommt das Interview mit Kurt.
Wie schön,
Genau,
schön.
und man darf sich auf jeden Fall auf Folgendes freuen. Ich habe eine wundervolle Kooperation mit einem Menschen, der heißt Andy Eicher aus Österreich und der hat das Klangei erfunden. Hast du von dem schon mal was gehört, von dem Klangei?
Nee, habe ich noch nicht.
Es ist eine Wahnsinnserfindung. Und zwar ist es wie so ein Ei und zwar wie ein MP3-Player-Ei. Also es hat oben so eine kleine Touch, so eine kleine Vorrichtung, wo du halt Play und Stop und so einfach drücken kannst. Und unten ist eine Schwingplatte, also eine Resonanzplatte. Und dieses Ding hat das hat keinen Lautsprecher, sondern das stellst du auf einen Untergrund und dann schwingt der ganze Untergrund mit der Musik, die da abgespielt wird.
Wow.
Und
Oh, wow, okay.
im Oktober oder November kommt ein neues Album von mir exklusiv für das Klangei, weil das Klangei hat keine Strahlung, kein Bluetooth, kein WLAN, nichts. Du brauchst auch kein Handy, sondern es ist hinten eine SD-Karte drin. Und das Klangei, Album wird heißen 21 Me Time Minutes. Heißt,
Oh.
es sind 21 Minuten, die am Tag einfach nur dir gehören. Das heißt, du drückst auf Play, stellst dieses Klangei irgendwo hin und dann kannst du entweder meditieren oder du kannst Sport machen, du kannst was lesen, aber wichtig ist, sobald du da drauf drückst, gehören die nächsten 21 Minuten nur dir. Und da kannst du dann deine Akkus wieder aufladen. Und es ist selbstgeschriebene Musik, die hier und da mal ein paar chorale Elemente hat, ein paar Mantren auch. Aber es ist jetzt keine vocallastige Popmusik, sondern es ist einfach vom Herzen geschriebene, spirituelle
Mega.
Herzensmusik, würde ich sagen. Genau.
Mega. Also für sowas bin ich ja immer zu haben. Ich habe gerade schon mich umgeschaut. Ich habe irgendwo von Kanye West diese Spielerei, ich kann, weiß gar nicht, wie ich das definieren kann, dieses Ding. Hast du
Auch
das
sowas.
mitgekriegt? Der hat so Stemplayer, hieß es, Leute, nee, wie hieß denn
Ah,
das? Also es war, ist so ein rundes Ding. Also es hat mich, ich habe erst gedacht, das ist vielleicht sowas. Ich glaube auch, das ist so, man lädt da Musik drauf und es ist auch schon Musik draufgeladen. Und ich kann auch jetzt zum Beispiel meine eigenen Lieder da drauf machen und kann dann gibt es so ein paar Schieber. Und wenn ich die verschiebe, dann gehen, entweder wird es schneller oder rückwärts gespielt oder ein Loop oder alle, der Bass ist weg oder irgendwelche Instrumente sind weg oder nur noch die Stimme.
Ah, cool.
Oh.
Ja,
Sowas meine
das.
ich, wenn ich sage, Frauen wollen einfach Dinge schön haben. Ja.
Ja, dann könnte das Klang ja auch sehr interessant sein, weil es wirklich auch sehr, sehr schön ist. Also das läuft bei uns auch wirklich durch. Da gibt es auch
Mega.
ganz viele weitere Alben, die
Ja.
exklusiv nur fürs Klangei gemacht wurden.
Wow.
Und ja, also das läuft zum Beispiel beim Abendessen, steht das Ding immer bei uns auf dem Tisch und es bringt immer eine ganz zauberhafte Atmosphäre in den Raum. Und vor allem, man weiß gar nicht, wo es herkommt, weil es so weit schwingt. Ne? Der ganze Tisch ist der Resonanzkörper und es sind auch schon wirklich Musiker bei uns in die Wohnung gekommen, dann so, hä, wo kommt denn der Sound her? Spinne ich jetzt? Also das war echt, schon ganz oft hat das für Überraschungseffekte gesorgt. Genau,
Mega.
das kommt auf jeden Fall und der Kurs wird am 13. Oktober wieder die Türen öffnen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, total. Ich mich auch. Super.
Cool,
Ja,
mega.
lieber Adrian, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich fand es mega, mega schön. Nochmal vielen lieben Dank an dich.
So, so gerne. Danke für die Einladung und für den Raum, für das schöne
Ja.
Gespräch. Dafür bin ich dankbar.
Ich auch. Dankeschön. Mach's gut.
Du auch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.